Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Während Deutschland wegen der Grenzkontrollen in der Kritik steht, überlegt Belgien, die Einreisebedingungen wieder zu lockern. Wir blicken gleich zu Beginn der Sendung auf die Situation in unserem westlichen Nachbarland. Und im Anschluss berichten wir von der gut organisierten Impfkampagne in Großbritannien. Moskaus Machtdemonstration beschäftigt uns zum Schluss der Sendung. Russland rüstet auf. Seit gestern gibt es an der deutschen Grenze wieder Kontrollen. So soll die Ausbreitung der gefährlicheren Mutationsvariante des Coronavirus aus Tschechien und Tirol verhindert werden. Die nordrhein-westfälische Landesregierung will aber weiter an den offenen Grenzen zu den westlichen Nachbarn, den Niederlanden und Belgien, festhalten. Belgien seinerseits, das seit einigen Wochen nicht notwendige Aus- und Einreisen verbietet, denkt aufgrund aktuell sinkender Infektionszahlen wieder über Lockerung nach. Details kennt Paul Vorreiter aus Brüssel.
Belgien ist Corona-müde. Das spürt offenbar auch Premier Alexander De Croo, dessen Land sich seit Ende Oktober in einem vergleichsweise harten Lockdown befindet. In einer TV-Sendung bedankte er sich vergangene Woche bei seinen Landsleuten.
Jusque maintenant, comme Belge, nous avons montré quelque chose d'incroyable.
Bisher haben wir Belgier Unglaubliches geleistet. Im Oktober, November gab es kein Land, das so schlecht dastand wie wir. Unsere Krankenhäuser waren an der Belastungsgrenze. Es gab eine zweite Welle, die kein Land so durchlebt hat wie wir. Aber innerhalb von knapp 6 Monaten sind wir vom schlechtesten zum besten Schüler geworden.
On est passé du pire élève au meilleur élève.
In der Tat zeigen viele Zahlen in eine positive Richtung. So gehen die Krankenhausaufnahmen zurück, auch die Todesfälle. Waren es im Herbst noch täglich rund 20.000 Neuinfektionen, sind es heute nur noch etwa 2.000. Auch breitet sich die in Großbritannien entdeckte Virusmutation bisher weniger schnell aus als befürchtet. Und dennoch, die Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt zurzeit rund 130 innerhalb von 7 Tagen. Das ist weit weg von der in Deutschland diskutierten neuen Zielmarke von 35, unter der viele davon ausgehen, dass das Virusgeschehen dann wieder halbwegs in den Griff zu bekommen ist. Mit etwas mehr als 3% von Belgierinnen und Belgiern, die eine erste Impfung erhalten haben, bleiben auch die Erwartungen wohl niedrig, dass sich am Status quo schnell etwas ändert. Premier De Croo hob im TV lobend hervor, dass sich Belgien nicht an kurzfristigen Schließungen und Öffnungen beteiligt habe, wie andere Länder. Auch glaube er, dass die seit dem Herbst geltenden Lockdown-Regeln nachvollziehbar seien und von einer Mehrheit getragen würden.
En Belgique, les écoles sont restées ouvertes. C'est pas le cas dans les pays avoisinants.
In Belgien sind die Schulen offen geblieben, das ist nicht der Fall in den Nachbarländern. In Belgien sind alle Läden offen, auch das ist nicht der Fall in anderen Ländern. Wir haben zwar eine Ausgangssperre, aber sie ist weniger streng als die in Frankreich. Ich weiß, die Maßnahmen sind dennoch schwer zu ertragen, aber so schaffen wir es, unsere Prioritäten umzusetzen, den Schulbetrieb und die Krankenhäuser aufrechtzuerhalten. Seit vergangenem Samstag empfangen schließlich auch die Friseure wieder Kunden in ihren Läden, wenn auch unter strengen Hygienebedingungen. In knapp 2 Wochen trifft sich erneut der sogenannte Konzertierungsausschuss, das Pendant zur deutschen Ministerpräsidentenkonferenz. Zur Sprache kommen soll, ob die Ein- und Ausreisebeschränkungen vor dem 1. April wieder gelockert werden können. Wer nach oder aus Belgien ein- oder ausreist, muss zurzeit triftige Gründe vorweisen können. Auch hofft die Gastronomie- und Hotelbranche an diesem Termin auf eine Zukunftsperspektive. Je länger der Dauerausnahmezustand fortbesteht, desto mehr Fragen wirft er auf. Vor allem die Art, wie in Belgien seit Monaten durch Ministerialerlasse die Corona-Beschränkungen umgesetzt werden, ist inzwischen zum Gegenstand einer kontroversen Debatte geworden.
Das so ein ministerielles Beschluss selbst ist basiert auf der Wet zivile Sicherheit, die datiert von 2007.
Die ministerielle Verordnung basiert ja auf dem Zivilschutzgesetz von 2007, das in einem bestimmten Kontext verfasst wurde. Jetzt weitet man das auf die Pandemie aus. Es gibt aber Richter und nicht wenige, die sagen, das Gesetz kann nur für einen kurzen Zeitraum einer Notsituation gelten, zum Beispiel wenn eine Chemiefabrik explodiert. Aber für eine lange Periode, so wie jetzt, ist das Gesetz überhaupt nicht geeignet.
Nu in Befinden, dafür ist die Wet helemaal nicht geschickt,
sagte der Vorsitzende der flämischen Anwaltskammer Peter Callens im belgischen Radio. Auch weitere Anwälte in Belgien folgen dieser Sichtweise, dass die Katastrophenregeln nur unzureichend auf die Corona-Pandemie übertragen werden können. Sie warnten in einem Zeitungsbeitrag vor Willkür und fehlender Rechtsstaatlichkeit und sie zeigten sich besorgt, dass Richter auf dieser Basis zu Unrecht hohe Strafen gegen Bürger aussprechen könnten, die gegen Corona-Maßnahmen verstoßen. Diese Debatte hat auch das Parlament erreicht.
Es geht um die Grundrechte, die Manier, warum wir damit umspringen.
Es geht um die Grundrechte und die Art, wie damit umgesprungen wird. Die Menschen dürfen nachts nicht raus, sie dürfen niemanden zu Hause empfangen. Dafür mag es ja gute Gründe geben, aber es gibt keine Debatte im Parlament. Kritisierte der Fraktionsvorsitzende der größten Oppositionspartei, Peter de Rover, von der flämischen rechtskonservativen NVA. Unterdessen versucht die Regierung, den Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ein Pandemiegesetz soll die Notmaßnahmen auf eine neue rechtliche Basis stellen. Die Regierung will dabei stärker auf das Parlament zugehen. Fertig wird der Entwurf laut Premier de Croo wohl Ende des Monats oder Anfang März. Bis dahin stehen die Zeichen darauf, den Status quo weitgehend beizubehalten. Wir hoffen alle, die sozialen Kontakte auszubauen, Leute zu treffen, mal wieder irgendwo was trinken zu gehen. Aber ich denke, noch sind wir nicht da, um das möglich zu machen.
Auch in Belgien wird über die rechtliche Grundlage für die Corona-Maßnahmen diskutiert. Paul Vorreiter berichtete für uns aus Brüssel. In den Urlaub zu gehen sei illegal, sagte der britische Premierminister Boris Johnson letzte Woche und kündigte auch gleich härtere Quarantäne- und Einreisebedingungen für sein Land an. Ab heute müssen alle Passagiere, unabhängig davon, aus welchem Land sie eingereist sind, einen negativen Covid-19-Test nachweisen, der spätestens 3 Tage vor Abflug durchgeführt wurde. Nach der Ankunft müssen sich die Reisenden in Quarantäne begeben und erneut 2 Corona-Tests machen. Bei Missachtung der neuen Regeln drohen hohe Geld, ja sogar Haftstrafen. Die Regierung verschärft also noch einmal die Corona-Maßnahmen, auch wenn das Impfprogramm in Großbritannien erfolgreich ist, auch mit Blick auf die Quote in der EU. Inzwischen sind fast 15 Millionen Briten zum ersten Mal geimpft worden. Das entspricht einer Impfquote von 20% der Bevölkerung. In manchen Landesteilen wurden bereits unter 70-Jährige zur ersten Impfung eingeladen. Auch meine Kollegin Ruth Rach hat davon profitiert.
Ein Parkplatz in Lewes, 60 Kilometer südlich von London. Am Rande des Parkplatzes eine bescheidene Arztpraxis, in der geimpft wird. Und ein Zelt. Hier werden die Impflinge registriert. Davor ein halbes Dutzend Freiwilliger in gelben Jacken, eine spärliche Warteschlange, vor allem Ältere, ein paar Schaulustige. Man hält Abstand. Ein Mann in abgerissener Kleidung spielt Klarinette. Der Tag ist grau, aber in der Luft liegt verhaltene Feststimmung. Endlich der Jab, die ersehnte Covid-19-Impfung. Sie sei zu früh gekommen, sagt eine ältere Frau. Sie konnte es einfach nicht mehr erwarten. Dann bin ich an der Reihe. Die erste Helferin winkt mich zum Zelt heran, die zweite fragt nach dem Namen, die dritte hakt mich auf einer Liste ab, die vierte bestätigt den Impftermin. Weitere Helfer eskortieren mich in die Praxis und dort verpasst mir eine Ärztin nach ein paar Routinefragen und einem Schwätzchen meinen Pieks. Ihre Assistentin drückt mir im Anschluss ein Kärtchen in die Hand. Dort sind Impfstoff und Impfdatum eingetragen. Hinter mir folgen im 5-Minuten-Takt die nächsten Impflinge. So viel Personal, eine so flotte Organisation, eine so kurze Wartezeit, das habe ich beim britischen Gesundheitsdienst NHS noch nie erlebt. 10 Minuten später ist alles vorbei. Ein anderer Impfling stellt dankbar einen Blumentopf mit Primeln vor das Zelt. Das Covid-Zelt in Lewes endlich rehabilitiert. Gleich nach Beginn des ersten Lockdowns war es aufgetaucht, mit einem grellgelben Polizeiband abgesperrt und eigentlich für ärztliche Beratungen und Testungen vorgesehen. Aber Irgendwie ging alles schief. Das Zelt blieb monatelang leer, fahlgrau und zerfleddert und höchstens von Hunden, die das Bein heben wollten, beachtet. Mitte Dezember füllte es sich erstmals mit gebrechlichen Senioren. Impfbeginn. Aber es war ein prekärer Start. Sie warteten bei Wind und Regen auf wackeligen Stühlen in riesigen Pfützen 4-5 Stunden lang auf ihren Jab. Inzwischen geht es mit der Impfkampagne voran. Niemand wird vergessen. Auch Einwanderer ohne Aufenthaltserlaubnis, man schätzt sie auf mindestens 1 Million, werden aufgefordert, sich anzumelden. Sie bräuchten keine Sanktionen zu befürchten. Hausärzten winken 10 Pfund Taschengeld für jeden Patienten, den sie zu Hause impfen. Und nach dem Motto »Doppelt genäht hält besser« erhalten viele Impfberechtigte zu ihrem Erstaunen gleich 2 Angebote und können zwischen verschiedenen Impfzentren und Terminen entscheiden.
I was given 2, one from the local GP and the other from probably.
Paul bekam erst eine SMS von seinem Hausarzt in Lewis. 2 Klicks und der Jab war gebucht. Am Tag darauf kam ein Brief von der zentralen Gesundheitsbehörde. Sie lud ihn zu einer Impfung in Brighton ein. Ein dicker Brief.
Message in 17 languages.
Das Angebot war in 17 Sprachen verfasst, um sicherzugehen, dass auch afrikanische, asiatische und andere Minderheiten erreicht werden. Unter ihnen sind besonders viele Impfverweigerer. Die Regierung ist besorgt. Ein Impfzentrum in Hackney, ein Londoner Stadtteil mit hohem Minderheitenanteil, musste aus Mangel an Zulauf frühzeitig schließen. In manchen Seniorenheimen lehnen bis zu 30% des Personals, viele haben einen Migrationshintergrund, eine Covid-19-Impfung ab. Aus Angst vor Nebenwirkungen, wie es heißt, aus kulturellen und religiösen Gründen und weil sie den Falschmeldungen in den sozialen Medien mehr vertrauten als den Botschaften der Regierung in London. Die will jetzt gegensteuern und auch mit Moscheen, Tempeln und Freikirchen zusammenarbeiten, die Einfluss in diesen Gruppen haben.
Wie gut das Impfprogramm in Großbritannien funktioniert, hat Ruth Rach am eigenen Leib erfahren. Der Ton zwischen Russland und der Europäischen Union entspricht der wochenlangen Wetterlage. Er ist eisig und rau. Erstmals sprach der russische Außenminister Sergei Lavrov vom möglichen Abbruch der Beziehung. Dass die Aufrüstung nicht nur verbal geschieht, zeigt der Blick auf die russischen Rüstungsausgaben. Das schwedische Rüstungsfriedensforschungsinstitut SIPRI rechnete vor, dass der Kreml allein 2019 65,1 Milliarden US-Dollar für den Ausbau des Militärs ausgab. Die Summe macht fast 4% des russischen Bruttoinlandsproduktes aus. Und wie wichtig Präsident Putin die militärische Macht ist, zeigte sich schon vor der zurückliegenden Präsidentschaftswahl. Sabine Adler berichtet.
Vor 3 Jahren ließ es sich der russische Präsident Wladimir Putin nicht nehmen, mit einer großen Videoshow in einem Kremlsaal voller geladener Gäste die neuesten Vorhaben russischer Militärtechnik zu präsentieren.
Ende 2017
fand auf dem zentralen Versuchsgelände ein erfolgreicher Start der allerneuesten Flügelrakete statt, die über einen Atomantrieb verfügt, sagte Putin und bat um das Video. Die Botschaft nur 2 Wochen vor den Präsidentschaftswahlen lautete: Russland ist zum Bau hochleistungsfähiger Rüstungsgüter in der Lage, wovon schon die 20.000 Atomsprengköpfe zu Sowjetzeiten zeugten, wie auch die jetzt noch 1.550, genauso viele wie die USA haben. Bis aber aus den Computersimulationen tatsächlich neue Waffen werden, die angeblich nicht abgefangen werden können, dauert es offenbar. Die Produktion kann noch nicht beginnen, weil sich die Tests verzögert bzw. noch gar nicht begonnen haben. Der russische Publizist und Spezialist für Verteidigungsfragen Alexander Golz nennt die Neuentwicklungen.
Es geht um die Waffen, die Putin kurz vor der Präsidentschaftswahl 2018 so stolz vorgestellt hat. Die Sarmat-Rakete, außerdem um die Überschallrakete Kinschal, also Dolch, und diese Unterwasserdrohne Poseidon, die angeblich nach einem Atomschlag noch selbst Atomziele in den USA finden und vernichten kann. Und natürlich diese Flügelrakete, die dank eines atomaren Antriebs unendlich lange in der Luft bleiben kann.
Der Teststart von Poseidon, einer mit einem Atomsprengkopf bestückten Unterwasserdrohne, sollte schon vor Monaten stattfinden, wurde jedoch mehrfach verschoben. Warum die russische Führung derart auf einer Modernisierung des Atomwaffenarsenals besteht, leuchtet dem unabhängigen Militärexperten Alexander Golz nicht recht ein.
Die Atomtheoretiker sprechen von einer Atomwaffensackgasse. Das Arsenal, das die andere Seite abschrecken soll, muss eigentlich nicht modernisiert werden. Es ist seit den 70er und 1980er Jahren in der Sowjetunion und in den USA mehr als ausreichend, um die andere Seite zu vernichten. Sie reichen immer noch. Wenn man heute trotzdem Atomwaffen modernisiert, ist das eher eine propagandistische Notwendigkeit als eine militärische.
Russlands Armee wurde in Putins 20 Amtsjahren sichtbar modernisiert. Zum bewaffneten Auslandseinsatz russischer Streitkräfte kam es bislang in Syrien und Georgien. Verdeckte Operationen der sogenannten Wagner-Söldnertruppe des Putin-vertrauten Prigozhin, angeblich in Libyen, der Zentralafrikanischen Republik oder Venezuela, nicht mitgerechnet. Die Rhetorik, vor allem von Präsident und Außenminister gegenüber dem Westen, hat unüberhörbar an Schärfe zugenommen.
Es geht nicht nur um den Ton. Meiner Meinung nach sind Russland und der Westen in einen neuen Kalten Krieg eingetreten. Der Beginn war die Annexion der Krim und der nicht erklärte Krieg im Donbass. Aber für diesen neuen Kalten Krieg hat Russland nicht die Ressourcen wie damals die Sowjetunion. Russlands Bevölkerung ist alt, aus ihr kann man keine millionenköpfige Armee formieren. Russland hat keine Verbündeten und Russland hat keine Industrie, die fähig ist, große Mengen an Rüstungsgütern herzustellen. Was Russland bleibt, sind Atomwaffen.
In jeder Krise mit dem Westen erinnere Wladimir Putin daran, dass Russland eine Atommacht sei und den Westen vernichten könne. Damit spielten die Atomwaffen in der militärischen Strategie heute eine viel größere Rolle als zu Sowjetzeiten, sagt Alexander Golz, der Moskauer Publizist, der seit Jahren über die russischen Streitkräfte schreibt.
Der wichtigste Grund für diese geänderte Strategie ist, dass sich Russland zu einer autoritären Macht hin entwickelt hat, weil Wladimir Putin und sein engster Kreis ihre Macht unter gar keinen Umständen abgeben wollen. Sie denken, dass der Westen diese autoritäre Macht mit Hilfe von sogenannten bunten Revolutionen schwächen will. Und damit der Westen nicht auf eine solche Idee kommt, braucht es die Abschreckung, die Atomwaffen wie im Kalten Krieg.
Über die militärische Machtdemonstration des Kreml berichtete Sabine Adler. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich nach den Nachrichten mein Kollege Benedikt Schulz mit der Sendung Tag für Tag. Dort geht es unter anderem um Schutzanzüge gegen die Kälte, die Caritas verteilt, Anoraks in Berlin. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.